Ja, guten Morgen auch jetzt nochmal von mir. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal hier gewesen bin, ob ich im letzten Jahr schon da gewesen bin. Habe eben bei dem Gebet gedacht, wo so auch für die Kinder gebetet worden ist und gedankt worden ist, dass auch hier so viele Kinder sind. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, dass ich anderthalbfacher Opa inzwischen bin. Und wenn man das dann nochmal so von klein auf mitkriegt, was für ein Wunder das ist. Das ist schon eine Riesensache. Ja, ich freue mich wirklich über den Abschnitt, den ich heute rausgesucht habe. Denn wir haben in der ersten Stunde angefangen damit, dass über die Begegnung der Jünger mit dem Herrn auf dem Berg der Verklärung. Und das ist just der Abschnitt, den ich rausgesucht habe, aber nicht alleine heute. Und ich habe eben gesehen, ihr nehmt mittwochs, glaube ich, dann Esra durch. Und ich war zuerst am Überlegen, sagst du was über Esra, über Elisa? Und habe dann gedacht, nee, irgendwie war vom Gefühl nicht richtig. Und habe mich dann hierfür entschieden. Und dann in der ersten Stunde ist das so gekommen, da habe ich mich wirklich sehr gefreut. Ich möchte aber nicht nur diesen Abschnitt lesen, wenn wir uns eben hauptsächlich auch über den Petrus unterhalten und was Petrus erlebt hat und wo wir sehr viel von ihm lernen können, sondern ich möchte drei Begebenheiten, die nämlich kurz hintereinander stehen, und weil das häufig so ist, wegen der Kapiteleinteilung, da geht uns manchmal so ein bisschen der Zusammenhang verloren, zumindest ist es mir so gegangen. Und ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Einige Jahre war ich irgendwo in Chur gewesen und bin da auch mittwochs abends dann zur Gebetsstunde gegangen. Und da ist über diesen Matthäus 17, da haben sie einen jungen Bruder, das fand ich sehr, sehr gut, aufgefordert, einfach damit es so ein bisschen eingeübt wird, dass er so die Einführung macht zu Matthäus 17. Und dann habe ich hinterher das für mich nochmal nachgelesen und habe gedacht, also für mich hat sich vieles neu erschlossen, als ich die drei Begebenheiten, die eigentlich direkt hintereinander stehen, nämlich von Kapitel 16 ab Vers 13 bis Kapitel 17 Vers 8. Und wir lesen aber jetzt nur einige Verse daraus, weil sonst natürlich die Zeit überhaupt gar nicht ausreicht. Aber es sind eben drei Begebenheiten, wo wir den Petrus kennenlernen. Und ich denke aber, drei Begebenheiten, die jeder von uns sehr, sehr gut kennt, jeweils für sich genommen. Im Zusammenhang hoffe ich sehr, dass der Herr uns da vielleicht auch Neues zeigt. Also Matthäus 16, ab Vers 13. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen, was der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon Bar-Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Und dann lesen wir ab Vers 21. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte: Gott behüte dich, Herr, dies wird dir nicht widerfahren. Er wandte sich aber um und sprach zu Petrus: Geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Und jetzt Kapitel 17, Vers 1. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Petrus aber begann und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten machen, dir eine und Mose und Elia eine. Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und diesen Vers 8, den haben wir ja der wurde am Anfang der ersten Stunde auch zitiert, dass es wichtig ist, dass wir auch solche Situationen erleben, wo wir niemanden sehen als Jesus allein. So, jetzt versuche ich mal, diese drei Begebenheiten, die ja auch, wenn ich das hier so lese, in relativ kurzer Zeit auch hintereinander so passiert sind. Als der Herr Jesus diese Frage an seine Jünger stellt, sind sie da in der Nähe von Caesarea Philippi, also rund 60 bis 70 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und wenn wir die Bibel, wenn wir das Ganze lesen im Zusammenhang, dann ist nach dieser Begebenheit, dass der Herr Jesus, wie es an anderer Stelle heißt, sein Angesicht festmachte, um nach Jerusalem zu gehen. Also diese Begebenheit hier ist sozusagen die letzte in der Zeit, in der der Herr Jesus mit seinen Jüngern gemeinsam unterwegs war und sie von ihm lernten. Und ab diesem Moment, ab dieser Frage, ab dieser Erkenntnis ist es dann so, dass er anfängt, sie darauf vorzubereiten, dass er nach Jerusalem geht. Die Frage, die der Herr Jesus seinen Jüngern stellt, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass wir da auch Antworten drauf haben. Was sagen eigentlich die Leute um uns herum, wer Jesus ist? Ich gehe noch einen Schritt weiter. Was passiert überhaupt um uns herum? Wenn wir so ein bisschen die Augen aufmachen, dann sehen wir, dass, wie es an anderer Stelle heißt, die Ratlosigkeit der Völker immer mehr zunimmt. Dass das, was scheinbar fest ineinander gefügt war, wenn wir zum Beispiel auch die EU nehmen, dass das plötzlich alles auseinander zu bröckeln droht. Nicht nur was Brexit angeht und wo jeder von uns, also ich zumindest auf den 29. März sehr gespannt bin, was denn da nun am Ende wirklich rauskommt, weiß nicht, wie es euch geht, aber eben auch in den Staaten, die ja noch mit dabei sind, was sehen wir da für Bestrebungen, es eben alles andere ist, als in irgendeiner Weise zusammenzuarbeiten, sondern jeder für sich, einer gegen den anderen. Jetzt zuletzt, was einen ja sehr wohl oder hier in Deutschland zumindest auch mit Sorge gesehen wurde, was da die Gelbwesten in Frankreich veranstalten, ja, dass Leute, und zwar ist das nur möglich durch die neuen Medien, das heißt, vor 50 Jahren wäre da sowas überhaupt gar nicht möglich gewesen, ja, dass über Facebook sich einfach Leute miteinander vereinbarten und das werden Tausende, Zehntausende in einem ganzen Land, die haben überhaupt gar nicht ein Ziel, aber die rennen gemeinsam auf die Straße und bringen es so weit, dass zumindest die Regierung, die, ich sag mal, einen Tag vorher noch meinte, dass sie fest im Sattel sitzt, plötzlich ganz gewaltig anfängt zu wanken. Wer hätte das gedacht? Ja, und als dann jetzt der Macron nach Aachen gekommen ist, da wurde ganz häufig davor gesagt, da hat Deutschland plötzlich Angst gehabt, dass das Ganze hier nach Deutschland überschwappt. Hat kein Mensch mehr, hat kein Politiker in der Hand, das zu verhindern oder irgendwie dagegen zu arbeiten. Und da in der Mitte oder mittendrin, da sind wir als Christen. Und Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich persönlich glaube, dass es ganz wichtig ist für jeden von uns, dass wir die Augen offen halten, dass wir wissen, was passiert und dass wir das dann in Zusammenhang bringen mit dem, was die Bibel sagt und dass das uns immer wieder dahin bringt, dass wir sehen, der Tag der Wiederkunft des Herrn Jesus, der kommt so unaufhaltsam näher. Ich habe geschenkt bekommen eine DVD, die heißt Gegen jede Wahrscheinlichkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Das ist ein Reporter aus den USA, der hingegangen ist und gesagt hat, ich höre immer, das mit Israel, das sollen so viele Wunder sein. Und er ist hingegangen und hat, weil die Staatsgründung ja noch nicht so lange her ist, von 1948 an, und hat eben welche, die das direkt erlebt haben, interviewt und kommt so eben zu dem Ergebnis mehr und mehr, ich bin noch nicht ganz durch, es sind mehrere CDs, dass das, was Gott da getan hat in Israel, in unserer Zeit, ja, wir sind eine Generation, die das hautnah miterleben kann, dass das wirklich Wunder sind. Ja, dass wenn zig Armeen, alle möglichen Länder sich zusammentun, um Israel auszuradieren, die das einfach nicht schaffen. Und am Ende Israel da ist mit riesig viel mehr Land als vorher. Und trotzdem ist es so, dass die ganze Welt, wenn von der Weltpolitik, ja, dass man immer darauf schimpft, wie Israel sich in den besetzten Gebieten jetzt verhält. Da kommt kein anderer drauf, dass irgendwelche Länder, wenn sie in einem Krieg Land in Besitz genommen haben, ja, dass sie das nicht hinterher dann auch behalten können. Ganz komisch, dass die gesamte Weltpolitik bei Israel eindeutig andere Maßstäbe anlegt. Und wir sind eine Generation, die das alles miterlebt. Und was macht das mit uns? Und das ist dann die Frage, die der Herr Jesus als nächstes stellt. Also es geht nicht jetzt darum, dass er seine Jünger darauf trimmen wollte, dass sie alles um sich herum, dass sie sich auf alles um sich herum konzentrieren, sondern sie sollten einfach wissen, was die Leute sagen. Das ist schon wichtig auch für uns. Aber dann kommt die eigentlich wichtige Frage. Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Und das ist die Frage, die der Herr Jesus auch dir heute stellt. Du aber, was ist Jesus Christus für dich ganz persönlich? Und darauf hat Petrus eben zu diesem Zeitpunkt ja, die wohl beste Antwort, die man geben kann. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das heißt, du bist der Messias. Petrus hat es hier ausgesprochen, dass der Herr Jesus der Messias ist. Und der Herr Jesus gibt sich seinen Jüngern gegenüber als der Messias zu erkennen. Das macht für mich auch absolut nachvollziehbar bei der nächsten Gelegenheit, warum Petrus das nicht einsortieren konnte. Denn alles, was gelehrt wurde, ist ja, dass wenn der Messias kommt, dass der Messias dann Israel befreit. Und jetzt sagt Jesus, ich bin der Messias. Und damit war doch der Weg frei dafür, dass Israel endlich das bekommen sollte, wovon das Alte Testament voll war an Verheißungen. Und sie, die Jünger, waren mit dabei. Der Jesus sagt dann, das hast du nicht von dir selber gewusst, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist, der hat es dir geoffenbart. Heute würde man das anders ausdrücken. Auch das haben wir eben in der ersten Stunde gesehen. Der Heilige Geist, der in dir wohnt, der hat dir das klar gemacht. Der hat dich da geführt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wann ich letztes Mal hier gewesen bin. Wenn ihr das schon kennt, dann dürft ihr mir ein Zeichen geben. Dann können wir das abkürzen. Als wir das letzte Mal in Rumänien waren, also letztes Jahr irgendwann im Frühjahr war das gewesen, war ich wieder mit einer Gruppe da in Bellat gewesen und wir wollten oder haben dann auch für die Kinder von dem Kinderheim so eine Kletterwand aufgebaut. Das haben wir alles in Deutschland vorbereitet, die Sachen gekauft, die großen Wände, die haben wir vorher schon mit dem LKW rübergeschickt, damit das auch was ist, was ein bisschen hält. Und wir sind dann um Ostern rum nachgefahren und wollten das Ganze dann da anbringen. Als wir angekommen sind, wurde uns gesagt, dass es ab Mitte der Woche, also wir haben eine Woche Zeit gehabt, dass ab Mitte der Woche anfangen soll zu schneien. Und da haben wir gesagt, das geht nicht. Also du kannst ja nicht so eine Wand bauen, wenn es schneit. Und dann haben wir gesagt, das müssen wir wegbeten. Und dann haben wir auch gebetet, dass das nicht passiert. Mittwochs wurde es richtig, richtig kalt. Mittwochabend fing es an zu schneien. Donnerstag den ganzen Tag hat es durchgeschneit, sodass wir bis dahin noch keine einzige Wand aufhängen konnten. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam dann noch Sturm dazu, sodass als wir Freitagmorgen aufwachten, gab es keine Heizung mehr, kein Strom mehr, kein Wasser mehr und wir waren eigentlich immer noch nicht fertig. Und jetzt war die große Frage, was machen wir? Und dann haben wir sämtliche Mitarbeiter, die da in dem Kinderheim arbeiten, haben uns geholfen, dass wir dann diese vier Platten da aufgehängt kriegen. Einmal sind wir wirklich samt der Platte weggeweht worden, also es war wirklich ein ordentlicher Wind, es ist nichts passiert. Eine kleine Macke an der Platte erinnert uns bis heute eben noch daran, dass das die war, die mit uns zusammen da fliegen gegangen ist. Wir hatten es dann Freitagnachmittag, irgendwann hatten wir es soweit dran. Und dann war die Frage, was machen wir denn jetzt? Die Rumänen, die sind das ja schon gewohnt, mal auch in einem kalten Haus zu sein. Aber wir haben gesagt, wenn wir jetzt hier noch übernachten, dann sind wir morgen alle krank. Wir setzen uns jetzt ins Auto. Eigentlich wollten wir Samstag früh losfahren. Wir setzen uns jetzt ins Auto und machen uns in Richtung Deutschland davon. Im Auto gibt es wenigstens eine Heizung und dann ist uns nicht so kalt. Also sind wir gegen 17 Uhr, freitagsabends, da losgefahren. Normalerweise rechnen wir immer so um die 30 Stunden, die man dann fahren muss, um nach Hause zu kommen. Wer die BMO kennt, weiß, dass das keine Neuwagen sind, mit denen wir da unterwegs sind, sondern das war eben ein VW T4, weiß nicht, 20 Jahre alt, wie auch immer. Wir waren gut zwei Stunden unterwegs, 19 Uhr, da geht die Batterieleuchte an. Und dann weißt du, oh, das ist also überhaupt gar kein gutes Zeichen. Dann haben wir, während wir weiterfuhren, telefoniert, gibt es irgendwo in der Stadt Christen, wo wir hinfahren können, dass wir wenigstens mal überprüfen, ob die Lichtmaschine nur kaputt ist oder nicht. Kann ja auch sein, dass da einfach mal ein Fühler nicht richtig funktioniert. Gegen 21 Uhr waren wir dann in der nächsten Stadt, wurden auch da, haben den jungen Mann, der Mechaniker, Automechaniker ist, dann auch sehr schnell gefunden. Wir haben gemessen und es war klar, diese Lichtmaschine ist kaputt. Damit war auch klar, wir kommen mit dem Auto so nicht mehr durch die Nacht. Ja, sagt er, dann müssen wir uns morgen um Ersatzteile bemühen. Da habe ich gesagt, wie morgen? Also, wir waren 8 Leute, wir können ja jetzt nicht ein Hotel, wir können auch nicht da in dem Auto übernachten. Dafür war es definitiv zu kalt, war ja unter 0 Grad, war am Frieren. Hast du keine andere Idee? Ja, sagte er, ich habe noch einen Arbeitskollegen, der kennt sich mit Lichtmaschinen aus, den können wir ja noch anrufen. Gut, machen wir. Hat er gemacht, der war erstmal unter der Dusche, musste aber noch was länger sein. Dann hat er gesagt, okay, ihr könnt kommen. Um 22 Uhr sind wir bei dem auf den Hof gefahren. Wirklich mit letzter Kraft, wir haben den Wagen kaum noch angekriegt. Dann hat er die Lichtmaschine ausgebaut. Das sind zwei so Kohlestücke, die eben notwendig sind, damit das alles funktioniert. Die eine war schon ganz weg und bei der zweiten war wirklich nur noch ein ganz bisschen dran. Konnte also wegschmeißen. Dann geht der, hat auch einen Ford-Kombi, dann geht er an seinen Ford. Alle waren drin gewesen, nur ich war draußen mit der Taschenlampe am Leuchten, damit er arbeiten konnte. Er hat einen Ford-Kombi mach Kofferraum auf, alles voll Werkzeug und voll Ersatzteilen. Und also da, ihr könnt euch vorstellen, wie so ein Kofferraum aussieht. Der hat keine 5 Minuten gesucht, hatte genau für diese Lichtmaschine neue Kohlen, hat die eingebaut und ich glaube, der Wagen fährt bis heute noch so. Das war so ein Erlebnis, wo wir gesagt haben, jetzt sind wir dem Herrn begegnet. Ja? Wir haben gesagt, hey, wir müssen dagegen beten. Wir haben eigentlich alles das, wenn man das alles sieht, haben wir den Herrn überhaupt gar nicht verstanden, was er mit uns vorgehabt hat. Und er hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, sage ich mal, sondern er hat es so weit kommen lassen, damit wir ihn dann in dieser Situation kennenlernen dürfen. Als jemanden, der wirklich über allem steht und dem selbst so ein paar Kohlen für eine Lichtmaschine, für einen alten T4 nicht zu wenig ist, um uns zu zeigen, wie groß er ist. Da haben wir den Herrn Jesus als, wie hast du eben gesagt, Problemlöser kennengelernt. Es gibt viele andere Begebenheiten, wo wir den Herrn Jesus eben anders auch kennengelernt haben. Aber es ist eben ganz wichtig, dass jeder von uns ihn als seinen persönlichen Heiland auch kennt. Ja, dass du eine ganz persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus hast. Dass du nicht nur bei solchen Geschichten dastehst und sagst, ja, das ist wirklich, wirklich überwältigend, großartig, dass Gott so ist, ja, das ist so, aber noch viel, viel größer ist, und auch das konnte ich erleben, dass wenn es auch eng wird, was die eigene Gesundheit angeht, dass man dann wirklich auch ganz ruhig sein kann und das alles in Gottes Hand legen kann, weil man eben weiß, ich bin in dir geborgen. Egal was kommt, mir kann nichts passieren. Dann kommt eben die zweite Begebenheit. Und ich habe eben gesagt, nachdem sie nun gerade, Petrus hat es ja für alle ausgesprochen, du bist der Messias. Und jetzt fängt der Herr Jesus an und sagt, dass er nach Jerusalem gehen möchte. Eben noch hat der Petrus erlebt, ja, wie, ich übersetze es mal direkt, der Heilige Geist ihn geführt hat und ihn dazu gebracht hat, diesen Ausspruch zu tun, der für uns festgehalten ist, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, wie schön ist das, wenn wir erleben können, dass der Heilige Geist uns führt. Ja, das ist großartig, ja, wenn man das erlebt. Und trotzdem ist die Gefahr da, dass man im nächsten Moment völlig daneben tappt. Ja, nämlich, als der Jesus sagt, dass er nach Jerusalem gehen muss und der Petrus sagt, nee, das passiert mal nicht. Und uns kommt das vielleicht scharf vor, hart vor, wie der Herr Jesus das sagt. Aber er macht hier eben deutlich, was für uns, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Wenn du auch den Geist Gottes hast und erlebt hast, dass du durch den Geist Gottes geführt worden bist, heißt das nicht, dass du im nächsten Moment nicht völlig daneben liegen kannst, wenn du diese Nähe und diese Abhängigkeit zum Herrn Jesus mal verlierst. Und wer von uns, wem passiert das nicht? Ja, dass man plötzlich vor Entscheidungen gestellt ist und dann einfach vergisst zu beten, zu fragen, was soll ich tun? Es gibt da diese Begebenheit, die ich auch ganz interessant finde im Alten Testament, als der David zu dem Ergebnis kommt und sagt, ich möchte Gott ein Haus bauen. Das sagt er ja zu dem Nathan, zu dem Propheten, und der sagt, alles, was der Herr sagt, ist in Ordnung. Der geht erstmal davon aus, ja, ist ja der König David, ja, Mann nach dem Herzen Gottes, hat so viel erlebt, wenn der dem Gott jetzt ein Haus bauen will, dann ist das in Ordnung. Und ganz schnell kriegt er gesagt, nein, mach das, ist super. Und dann spricht Gott zu Nathan und sagt, geh mal hin, wieder zu dem David zurück und sag ihm, nee, du wirst das Haus nicht bauen. Ja, und dann zeigt Gott gerade dem David, dass er trotzdem viel, viel mehr und Besseres und Höheres mit ihm vorhat, indem er erstmal sagt, ich werde dir ein Haus bauen, das eben für immer Bestand hat, ja, und dein Sohn, der ist dann derjenige, der diesen Tempel baut. Und genau so kann uns das auch gehen. Und darum finde ich diese Begebenheit mit dem Petrus, wie er hier dann daneben tappt und wie der Herr Jesus reagiert, für uns eben auch eine ganz, ganz lehrreiche Angelegenheit. Und ich glaube, dafür ist Gemeinde gut. Jeder von uns kann oder jedem von uns kann das passieren, dass wir in der festen Überzeugung, das ist jetzt richtig, irgendwelche Entscheidungen treffen. Und wie gut ist das dann, wenn man Geschwister hat, wenn man zusammensteht und dann jemand anders da ist, der sagt, hör mal, ich glaube, das ist nicht richtig, das ist nicht der richtige Weg. Und wenn wir dann untereinander so ein Verhältnis haben, dass man das auch offen sagen kann, dass man den einen nicht einfach ins offene Messer rennen lässt, nach dem Prinzip, ich habe es auch immer schon gewusst, dass er daneben liegt, sondern dass wenn wir den Eindruck haben, dass das, was jemand vorhat, was jemand sagt, wie auch immer, dass das nicht richtig ist, dass wir dann miteinander ins Gespräch kommen. Und dann kommt eben diese dritte Begebenheit. Und das finde ich so schön, dass da wieder Petrus genannt wird. Ja, also es hat überhaupt gar keinen Einfluss darauf, die Begebenheit davor, wo der Herr Jesus zu ihm sagt, geh hinter mich, Satan, dass Petrus nach wie vor zu dem engsten Kreis der Jünger gehört. Wenn du eine lebendige, enge Beziehung mit dem Herrn Jesus hast und dir passiert ein Fehler und du bekennst das, du besprichst das mit dem Herrn, deshalb hat er dich doch nicht weniger lieb als einen Tag vorher, bevor es passiert war. Wenn das so wäre, wer von uns könnte überhaupt noch sicher sein, in der Liebe des Herrn zu sein? Weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man sich so eine Woche Revue passieren lässt, wie häufig ist man einfach daneben getappt? Wie häufig hat man einfach Dinge gedacht oder schlimmer noch gesagt, wo man hinterher denkt, na, da hättest du das mal für dich behalten. Trotzdem nimmt Petrus, Jakobus und Johannes mit auf den Berg und dann erleben sie eben etwas ganz, ganz Außergewöhnliches. Vielleicht nur das eine, in dem letzten Vers im Kapitel 16, da sagt der Herr Jesus, wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Über diesen Vers ist ja auch sehr viel schon geschrieben worden, wie man den zu verstehen hat. Die einfachste Weise, ihn zu verstehen, ist, jetzt einfach mal die Kapiteleinteilung für sich wegzulassen, ja, und dann den nächsten Vers zu lesen und zu sagen, und nach 6 Tagen ist es nämlich genauso weit gewesen, dass diese drei den Herrn Jesus so gesehen haben, wie es da in dem Vers sagt. Also das heißt, die wörtliche Erfüllung, unabhängig davon, was man vielleicht sonst noch alles in den Vers reinlegen will, ja, die wörtliche Erfüllung von dem, was in dem Vers 28 steht, ist im Kapitel 17 in den ersten Versen dann für uns aufgeschrieben. Dass das, was der Jesus gesagt hat, eben wörtlich in Erfüllung gegangen ist. So, und Sie sehen, wie er umgestaltet wird und wie seine Kleider weiß wie das Licht wurden. Und dann kommen Mose und Elia und unterredeten sich mit ihm. In einem Evangelium heißt es ja, dass sie über den Ausgang miteinander gesprochen haben. Ganz abgesehen von diesem Wunder, was da passiert ist, ist es nicht großartig, wenn wir jetzt mal die verschiedenen Haushaltungen sehen. Also Altes Testament, der Bund, den Gott oder der Herr Jesus mit seinem Volk gemacht hat, dass da sagt, wenn du das und das tust, dann wirst du leben. Und dieser Bund, der es eben nicht geschafft hat, dass auch nur ein einziger Israelit leben darf. weil es niemand geschafft hat, diese Gebote zu halten. Und Mose und Elia sind ja Vertreter dieses alten Bundes. Und jetzt geht der Herr Jesus nach Jerusalem. Jetzt ist er dran, diesen neuen Bund, der eben heißt Gnade. Alles tut Gott. Du als Mensch, wir als Menschen brauchen nichts mehr tun. Das bespricht er mit Vertretern des alten Bundes. Das zeigt mir immer wieder neu, wie die Bibel wirklich ein Ganzes ist. Ja? Und im Lukas 22, da steht, dass der Jesus sagt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu feiern, ehe ich leide. Ich habe mich als Kind immer gefragt, wieso hat er sich denn danach gesehnt? Ja, weil dann ist doch das Kreuz gewesen. Wie kann man sich danach sehnen? Das wird ja nur dann, ohne dass ich jetzt sage, dass ich es im Ganzen verstanden habe, aber es wird ja nur dann verständlich, wenn man eben hinter das Kreuz sieht, dass der Jesus sich eben danach gesehnt hat, dass dieser bestehende Bund durch den neuen Bund aufgelöst wird und dann eben nicht nur aus einem Volk, sondern wirklich aus allen Völkern die Menschen so zu Gott kommen können, dass er den Weg frei macht, direkt zum Vaterherzen Gottes. Und dass dann nicht mehr in irgendeiner Weise etwas vorher passieren muss, wo ein Mensch etwas leisten muss, um dabei zu sein. Sondern einfach, und das lesen wir in der Apostelgeschichte, da geht es sofort los, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Das ist das, worum es geht. Nichts anderes mehr. Nicht mehr, was wir tun müssen. Darüber unterhält sich der Herr Jesus mit Mose und Elia. Und dann kommt die Begebenheit, die wir alle kennen, der Petrus, der sagt, ach, das ist doch, trifft sich doch ganz gut, dass wir jetzt hier sind. Komm, wir machen mal drei Hütten, dir eine, Mose eine und Elia eine. Also viele Ausleger sagen, der Fehler von Petrus ist gewesen, dass er nicht den Herrn sozusagen deutlicher an die erste Stelle gesetzt hat. Also dir machen wir ein großes Zelt und den anderen dann ein kleineres oder wie auch immer. Ich persönlich glaube das nicht. In erstem Buch Mose, auch diese Begebenheit kennen wir, als Gott Abraham besucht, da kommen die ja auch zu dritt an. Wir lesen überhaupt gar nichts davon, dass Abraham in irgendeiner Weise die drei unterschiedlich behandelt hat. Obwohl es ja der Herr war und Engel. Und trotzdem kriegt Abraham da die Verheißung, ja, dass er den Sohn bekommen soll, spricht Gott mit ihm und wir wissen, dass es dann hinterher darum ging, nach Sodom und Gomorra, wo Abraham dann, ich sag mal, Gott runterhandelte, diese Städte zu verschonen. Ich glaube nicht, dass es der Grund war, weshalb Petrus hier getadelt worden war. Es gibt einen Vers, der mir da mehr Antwort drauf gibt. Und jeder von euch mag das dann für sich selber auch beurteilen und zu einem Ergebnis kommen. In Jesaja 30, Vers 15, da bekommt eben das Volk Israel gesagt, nachdem vorher gesagt worden ist von Gott, was alles auf sie kommen wird, welche Gerichte. Und dann heißt es in Vers 15, denn so spricht der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe würdet ihr gerettet werden. Im Stillsein und im Vertrauen würde eure Stärke sein. Aber ihr habt nicht gewollt. Ich glaube, es gibt Situationen, und ich sage mal, unsere Situation da in Rumänien, das war so eine Situation, wo man einfach mal stille wird vor Gott. wo es überhaupt gar nichts mehr zu sagen gibt für uns. Wir haben vorhin in der ersten Stunde, wurde uns die Frage gestellt, haben wir Situationen erlebt, wie die Jünger da, dass sie niemanden sahen als Jesus allein? Muss ja jeder für sich beantworten, ob er sowas schon mal erlebt hat oder wie häufig er sowas erlebt. Und ich glaube, erleben können wir das nur, wenn wir es zulassen, dass es Situationen gibt, wo wir mal nichts sagen, wo wir mal einfach stille sind vor Gott. Wo wir seine Größe sehen und ihn anbeten. Das ist ein Stück weit, wie vieles im Christenleben, eine Entscheidung, die ich treffe. Wir leben in einer Zeit, die ist unheimlich quirlig. Da gibt es das eigentlich überhaupt gar nicht, dass mal ein Moment Ruhe ist. Da muss immer irgendwas passieren und davon sind wir angesteckt. Und jede Situation, die auf uns zukommt, muss sofort in irgendeiner Weise durch eine Aktion von uns beantwortet werden. Und wir wundern uns, dass wir dann genau so etwas nicht erleben. Aber wenn wir es zulassen, und ich würde euch bitten, wenn ihr mögt, versucht das einfach mal in der nächsten Woche, die vor uns liegt, jeder für sich den Herrn zu bitten, Herr, lass mich das mal erleben, lass mich dich mal erleben und mach es mir dann klar, dass ich dann mal einfach ruhig bin, dass ich mich mal dann auf dich konzentriere und alles andere mal auf Seite schiebe. Und dann erleben wir das, was die Jünger eben da erlebt haben und was durchträgt, auch in Zeiten, wo es schwieriger wird, ja, wenn man aufsieht, mal wegsieht von dem, was um uns herum an Schwierigkeiten ist und niemanden sieht als Jesus allein.